Erntedank. Erntedank feiern heißt dankbar sein für die guten Gaben, die da jetzt vor uns da präsentiert sind. Und jede einzelne Gabe, die da liegt, ist wahrhaftig ein Wunderwerk. Es ist ja irgendwo ein Samenkorn gewesen, es ist eine Pflanze gewachsen, es ist eine Blüte entstanden. Aus der Blüte ist eine Frucht geworden und diese Frucht, Dankeschön. Diese Frucht essen wir und wir brauchen sie. Es ist nicht nur einfach, dass wir sie nehmen oder sie nicht nehmen würden, wäre auch egal. Nein, sind darauf angewiesen, um zu überleben. Wir werden nach ganz kurzer Zeit, würden wir nicht mehr lebensfähig sein, wenn es das alles nicht gäbe. Und dann taucht die Frage auf, wenn wir da dankbar für sein sollen, ja wem denn? Wem sollen wir denn dafür dankbar sein, dass das alles so passiert und so vor uns liegt und wir so versorgt werden? Die öffentliche Meinung ist nach wie vor an vielen Stellen der festen Überzeugung, dass das Produkte der Evolution sind. Und man sollte das nicht einfach von der Hand wischen, sondern es gibt da Wissenschaftler und Forscher, die sich damit auseinandersetzen, wie sie unsere Erde entwickelt hat. Und aus dieser Entwicklung heraus über Jahrmillionen sich letztendlich sowas entstanden ist und wir jetzt dieses Produkt so haben und wir daraus schöpfen können. Nicht mehr unbegrenzt, das hat man mittlerweile festgestellt, dass die Ressourcen eigentlich schon erschöpft sind. Aber wem soll man dann danken, wenn das zufällig über Jahrmillionen sich so entwickelt hat, dann brauche ich ja keinem danken. Das ist eben so entstanden und wenn er eben weg ist, dann ist er auch weg und ich auch. Irgendwo passt da was nicht. Die Evolution, es hat Evolution, gibt es auch heute noch. Es wird Entwicklung, gibt es immer wieder. Eine Vorwärtsentwicklung dieser Erde geht stetig voran, natürlich. Aber die Grundbausteine, dass sich sowas entwickelt, da sagen die Forscher, haben sie Belege und Dinge führen sie an, dass sich diese Sachen aus Milliarden dann entwickelt haben. Wenn man sich diese Formeln anschaut, die diese Wissenschaftler dann von sich geben, da steckt was drin, da stecken aber eben leider auch sehr viel Unbekannte drin, die man nicht zuordnen kann, die man aber braucht, um so etwas behaupten zu können. Dann sagen die an den Schöpfer glauben, das ist Schöpferkraft. Da steckt eine Person hinter und diese Person heißt Gott. Und diesem Gott muss man dankbar sein, dass der das alles so gemacht hat für den Menschen. Aber auch da haben wir das Problem, dass wir das nicht beweisen können. Natürlich glauben wir daran, auch gerade wir hier als Christen, glauben natürlich an die Schöpfung und an Gott. Aber wir können es nicht beweisen. Das heißt also, auch da haben wir unseren Mitmenschen gegenüber Argumentationsschwierigkeiten. Auch da gibt es Unbekannte in dieser Formel. Die Frage ist nur, wenn ich diese zwei Denkmöglichkeiten oder Denkrichtungen, grundsätzlichen Denkrichtungen in unserer Gesellschaft habe, welcher schließe ich mich an? Und wenn ich mich mit beiden intensiv auseinandersetze, dann bin ich zu dem Ergebnis gekommen, die Unbekannten bei unbekannten Formelteile bei der Evolution sind mehr als die Unbekannten bei der Schöpferseite. Und dann ist es fast für mich logisch, an zu welcher Seite ich mich hinwende. Aber es ist letztendlich eine Glaubensfrage. Aber ein Argument, um an Schöpfung zu glauben und damit Erntedank zu feiern und einem Schöpfer zu danken, dass das so ist, ein Argument, da kann keiner gegenhalten. Und dieses Argument ist das stärkste Argument, was wir überhaupt haben, ist das hier. Wir haben sein Wort. Wir haben eine Schrift, wir haben ein Wort Gottes, das uns sagt, dass das so ist. Das kann kein anderer aufweisen. Das kann auch keine Evolution aufweisen. Das kann nur Gott selbst aufweisen. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Es ist sein Wort. Und dieses Wort gibt uns unendlich viel Hilfen zu erklären, was denn da eigentlich passiert ist und warum wir denn überhaupt dankbar sein können an diesem 1. Oktober für diese guten Gaben, die da liegen. Und da sollten wir in die Schrift hineinschauen und uns da auch die Entwicklungsgeschichte angucken. Und wenn wir das tun, merken wir, das wird hochinteressant, sehr, sehr interessant. Denn die biblischen Aussagen, das Wort Gottes über die Entwicklung, dass wir heute so etwas da vor uns liegen haben, sind dünn. Sie sind sehr dünn, sie sind mager. Und wir müssen aus den wenigen Informationen, die wir in der Bibel vorliegen haben, müssen wir das rausholen und versuchen zu erklären, warum das denn heute so ist. Und dann sind wir natürlich bei der Schöpfung. Und die Kernaussage der Schöpfung ist, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Haben wir vorhin gehört. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und er ist vor allen Dingen die Quelle und der Schöpfer des Lebens. Das Leben selbst in uns, das ist das Kernelement unseres Daseins. Es ist nicht nur das Äußere. Das Äußere ist nur das, was wir sehen. Viel wichtiger ist das, was in uns steckt. Und Gott hat zuerst eine Erde gebaut. Mit allem, was dazugehört. Mit Tieren, mit Pflanzen, mit Atmosphäre, mit Tag und Nacht, mit allem, was zu dieser Erde gehört. Und diese Erde war traumhaft. Sie war paradiesisch. Sie war wunderschön, diese Erde, die Gott gebaut hat. Und das hat er nur mit einem Ziel gebaut, in diese Erde einen Menschen zu pflanzen, mit dem er gemeinsam Leben gestalten kann und Geschichte machen kann. Und ein Wesen in diese Erde hineinzusetzen, für die er diese Erde gebaut hat, mit der er eine Liebesbeziehung pflegen kann. Das Wichtigste überhaupt. Dafür hat er das alles gemacht. Und am sechsten Tag hat er den Menschen gebaut. Mit Körper, Geist und Seele. Nach seinem Bilde, als ein Gegenüber, mit dem er eine tiefe, innige Liebesbeziehung pflegen konnte. Das war paradiesisch. Und wir können es mit unserem heutigen Verstand wohl nicht erfassen, was da wirklich im Einzelnen abging. Im seelischen Bereich, im geistlichen Bereich, im körperlichen Bereich. Es war traumhaft. Und es war eine Harmonie, eine Schöpferharmonie, eine Liebesbeziehung, die unendlich stark war. So stark, dass das Wesen, den Menschen, den Gott geschaffen hat, dass dieses Wesen eine freie Willensentscheidung hatte. Und dieses Wesen, der Mensch, war freiwillig in dem Paradies und er hatte die Wahl, sich aus diesem Paradies zu entfernen. Und er ist wohl lange in diesem Paradies gewesen, bis er irgendwann auf die Idee kam, auch mit Hilfe des Verführers, der Schlange in Form des Teufels oder der Teufel in Form der Schlange, den Menschen zu verführen. Aber wir sollten da nicht die Schuld auf die Schlange schieben, sondern der Mensch hat die freiwillige Entscheidung selbst getroffen und hat sich von Gott verabschiedet. Das war eine Katastrophe. Eine Katastrophe in einem Ausmaß, das wir genauso wenig abschätzen können wie das Paradies selbst. Diese Trennung hat alles zerstört. Es hat das Äußere zerstört. Die Erde wird zu einem Müllhaufen. Das wird das Seelische zerstört. Unser Leben wird vom Tod beherrscht. Und es ist das Geistige zerstört. Wir haben keine Verbindung von Gott, von uns aus. Wir können die nicht knüpfen. Es hat alles kaputt gemacht. Und eigentlich wäre die Geschichte an der Stelle zu Ende. Wenn Gott, das, was Gott geplant hatte, ist, hat nicht geklappt. Der Mensch hat das abgelehnt. Und danach wäre eigentlich alles zu Ende gewesen. Aber Gott und die Verbindung zwischen Gott und Mensch war so stark, das ist eine tiefe Sehnsucht vom Menschen nach Gott, von Gott nach dem Menschen, dass Gott nach diesem Bruch und nach der Schließung des Paradieses und nach der Austreibung aus dem Paradies, Gott auf den Menschen zugegangen ist und hat dem Menschen ein Leben lang noch leben lassen. Der Mensch hätte eigentlich sofort tot sein müssen. Weil er ist die Quelle des Lebens, Gott ist die Quelle des Lebens. Der Mensch hat sich davon getrennt und dann wäre er tot. Aber Gott sagt, ich werde dir noch eine bestimmte Grenze geben. Ich will versuchen, auch in dieser Trennung noch eine kommunikative Ebene aufzubauen. Und das hat er getan. Der Mensch hatte die Möglichkeit, dann auch in der von Gott getrennten Erde ein Leben zu leben und diese Erde weiterzuentwickeln. Mit allem, was dazugehört. Und das hat der Mensch getan, mit allem, was er hatte. Wir wissen nicht viel über die Menschheit direkt nach dem Sündenfall, die da sich entwickelt hat. Es war eine große Menschengruppe. Und diese große Menschengruppe nach dem Sündenfall hat sich immer mehr von Gott abgewendet und wurde immer intensiver in seiner Bösartigkeit. So, dass auch lange Zeit nach der Vertreibung aus dem Paradies Gott das nicht ertragen konnte. Und es gibt einen Hinweis, eine Stelle in der Bibel, wo diese Grenze erreicht ist und Gott Folgendes sagt. Im 1. Mose 6, Kapitel 6 von Vers 5 an. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse, den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Wenn wir heute sagen, warum lässt Gott das eigentlich alles zu? Er soll doch endlich mal aufräumen. Den Punkt hatten wir. Gott hat aufgeräumt. Er hat bei sich beschlossen, diese bösen Menschen zu vernichten. Und er hat es getan. An diesem Beleg, an dieser Beschreibung ist es deutlich geworden. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Und es gab einen einzigen Menschen, eine Sippe, die ein Herzensanliegen zu Gott aufgebaut hat, die das Vertrauen zu Gott entwickelt hat, dass er immer diesen Menschen auch da noch entgegengebracht hat, die Sippe Noah. Und für den einen einzigen Menschen, die Sippe Noah, sagt Gott, werde ich das, was ich jetzt bei mir beschlossen habe, nicht tun. Ich werde alles vernichten, aber diese Menschen, die mir am Herzen liegen, werden diese Katastrophe überleben in der Arche mit ein paar Tieren. Wir sollten auch sehen, dass auch hier nicht nur der Mensch vernichtet wurde, sondern alles Leben. Es wird besonders beschrieben, die Vögel, die Tiere, alles Leben wollte Gott auslöschen, weil alles bösartig war und bösartig ist. Diese Sippe Noah, mit dieser Sippe Noah fing Gott an, in der gottesfernen Welt, in der gottesfernen Erde, die nach wie vor in diesem Zustand ist, in dem Sündenzustand, also von Gott getrennt, hat er eine neue Welt gegründet. Es wurde trocken, das Wasser ging weg, das Land wurde trocken, die Sippe Noah fing an, diese Erde neu zu bebauen. Und das gilt auch für die Tier- und für die Pflanzenwelt. Das Problem ist, dass daraus eine zweite neue große Menschheit sich entwickelt hat und diese zweite neue große Menschheit, die sich daraus entwickelt hat, ja, die war, das sehen wir heute, nicht besser. Und eigentlich sind wir heute mehr an dem Punkt, dass wir sagen, besser wäre vielleicht alles platt. Manchmal ist das Elend, ja, manchmal kann man die Nachrichten schon fast gar nicht mehr sehen. Aber in dieser Entwicklungsgeschichte, in dieser gemeinsamen Entwicklungsgeschichte von Gott und Mensch, geht es weiter. Es hat sich wieder eine Menschheit entwickelt und es wurde wieder eine boshafte Menschheit, aber eben nicht alle. Es waren immer ein paar dabei, die dafür gesorgt haben, dass es eine Gottesbeziehung gab, dass die Liebeszuwendung zu Gott erwidert wurde vom Herzen des Menschen. Und nun beginnt eine elementare, eine grundlegend neue Geschichte nach Noah. Und da ist auch wieder das Wort der Schlüssel. Das Wort Gottes ist wieder der Schlüssel. Und da gehen wir ein Stückchen weiter in 1. Mose 8, zwei Kapitel weiter. Dort nach dem Ende der Sintflut spricht Gott. Und Noah baute dem Herrn einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die größte Gnadenzuwendung Gottes an den bösartigen Menschen. Er erhält seine Schöpfung aufrecht, auch für die Menschen, die ihn ablehnen. Und dieses Wort ist die stärkste Aussage für das, was wir heute da vor uns haben. Es ist die Verheißung Gottes für die gesamte Zeit, wo die Erde existiert, dass Gott selbst der Garant dafür ist, dass wir dieses Saat und Ernte, Tag und Nacht, Sommer und Winter haben. Egal, was auf dieser Erde passiert, Gott ist der Garant, der diese Verheißung gegeben hat, dieses Gnadengeschenk an diese Erde, das er aufrecht erhält. Und darum haben wir heute diese Früchte hier vor uns liegen. Jede einzelne Frucht ist ein Wunderwerk. Es ist ein Beleg dafür, dass Gott in der Schöpferkraft die Macht hat, alles das zu tun. Und das ist ja nicht nur schön anzusehen, sind ja letztendlich unsere Grundnahrungsmittel. Es ist auch das eine unserer Lebensquellen. Dafür sollten wir unendlich dankbar sein, nicht irgendjemand, sondern Gott selbst. Und er hat ja in dieser Entwicklung von Gott und Menschheitsgeschichte ja noch viel mehr getan. Er hat nicht nur der gottesfernen Erde garantiert, dass er seine Schöpfung aufrechterhält, sondern er hat auch ein neues Leben geschaffen. Das Leben war ja zerstört in dem Menschen. Der Mensch hatte das Leben, das er in sich trug, zerstört, indem er sich von dieser Quelle selbst abgeschnitten hat. Und durch Jesus Christus hat Gott noch viel mehr getan, als nur Sommer und Winter und Ernte aufrechtzuerhalten, sondern er hat dem Menschen ein neues Leben auf die Erde geschenkt. Ein Leben, das diese Welt nicht kennt. Ein Leben, das aber auch den Tod nicht kennt. Ein Leben, das längst in uns wohnt und ein unendliches Gnadengeschenk ist von unserem Schöpfer persönlich. Jesus Christus selber hat diese neue Welt gegründet und geöffnet. Auch das gehört zu Erntedank und gehört dazu, dass wir alles, was wir haben, von Gott haben. Er ist der Urheber aller Dinge, wirklich aller Dinge. Er ist der Urheber, dass wir versorgt werden. Er ist der Urheber, dass wir ein Leben, ein göttliches Leben in uns tragen durch den Glauben an Jesus Christus. Er ist der Urheber dafür, dass wir einen neuen Geist bekommen haben, einen Geist, der von Gott kommt und der uns völlig neue Sichtweisen gibt. Er ist der Urheber aller Dinge. Er ist der Urheber dafür, dass wir das jetzt so überhaupt beschreiben können. Ein Mensch von sich aus kann das so nicht beschreiben, wenn er nicht an diese Dinge glaubt und sich damit nicht identifiziert. Das kann er so nicht von, auf den Gedanken kommt das menschliche Herz nicht. Das sind alles Gnadengeschenke von Gott, die wir zur Erntedank auf den Altar legen und dafür uns das bewusst machen und vor Augen führen. Das hat Gott alles für uns getan. Amen.